Ja, einen schönen guten Abend. Es passiert nicht oft, aber immer wieder, dass ich ganz, ganz viele Leute kenne bei meinen Treffs. Und das ist heute Abend. Es ist für mich wie so ein Klassentreffen. Man kennt sich von Freizeiten, von anderen Treffs oder Reisen. Und ich glaube, ich könnte unten einfach nochmal eine Stunde mit allen mich unterhalten. Aber es geht auch weiter. Ja, mir ist gesagt worden, nicht jeder kennt mich, und für die, die mich jetzt gar nicht kennen, da erzähle ich ganz kurz was über mich und der Rest macht die Ohren zu, denn es ist langweilig für die anderen. Ja, Doris Schulte ist mein Name, ich bin inzwischen 62 Jahre alt, bin verheiratet seit 43 Jahren mit Wilfried Schulte. Wir haben zwei Söhne, die sind auch verheiratet, wir haben fünf Enkel, die sind 10, 9, 8, 7 und 3 und letzte Woche kriegte ich, oder diese Woche kriegte ich eine WhatsApp, ob ich nicht doch mal alle fünf bitte am Mittwoch nehmen könnte. Ausnahmsweise, ne? Beide hatten was vor und das ist anstrengend. Keiner isst, was der andere isst, das fängt schon bei dem Essen an, ne? Und bis sich alles eingespielt hat, wer ist wer, ne? Das ist so ein Spielchen wie bei den Erwachsenen manchmal, ne? Ja, das ist, was ich in meiner Freizeit mache. Ja, ich bin selber angestellt vollzeitig bei einem Werk, ein Bildungs- und Missionswerk, das heißt Neues Leben. Da bin ich als Referentin und Evangelistin angestellt und bin bei solchen Treffs morgen in Lübecke und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich letzte Woche war. Ich weiß, vor 14 Tagen war ich noch 5 Minuten vor der tschechischen Grenze. Also es geht zickzack hin und her. Und ja, das ist manchmal morgens, manchmal abends, manchmal nachmittags ein Treff, manchmal Freizeiten und Reisen, da bin ich auch oft eingeladen bei Reisen ins Ausland oder im Inland oder auf dem Hohen See, die für die Bibelarbeiten und Andachten zu machen. Und jetzt hatten sie was Neues probiert, eine For Ladies Only in Israel eine Woche. Da habe ich gedacht, Israel ist teuer, da kommen nicht Frauen einfach mal eine Woche. Das Ding war so schnell voll, dass die eine Warteliste haben und sofort eine zweite Reise gebucht. Diese geht jetzt im April los. Die haben sofort eine für nächstes Frühling gebucht. Und da habe ich die Werbung schon gekriegt, die liegt draußen auf dem Tisch. Also wenn Sie Lust haben, nur mal mit Frauen eine Woche dieses schöne Land mal anzugucken, dann nehmen Sie sich sowas mit. Was da noch so alles liegt, ich stelle mich da hinten hin und wer Fragen hat, der kann mich fragen. Ja, also wenn Sie grammatikalische Fehler entdecken, das ist jeder, der mich hier kennt, das gehört zu mir. Das ist was ganz Besonderes, das hat nicht jeder. Und das ist, weil ich in Vancouver, Kanada geboren und aufgewachsen bin. Und ja, da habe ich meinen Mann kennengelernt. Er hat dort studiert. Und ja, da haben wir auch die Kinder gekriegt und sind dann seit 85 hier in Deutschland. Ich hatte das große Glück, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin und habe zumindest die richtige Zungenumdrehung gelernt, ist mir gesagt worden. Aber dann habe ich nicht viel gesprochen und das muss ich noch immer lernen. Aber ich denke, wir kommen klar heute Abend. Es geht um schön und das Gute, beides. Und die Moderatorin hat das schon ganz nett erklärt. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Da stimme ich auch zu. Und dazu hatte ich was Witziges gelesen. Und zwar eine Frau, die war ganz ehrlich. Und sie meinte einfach, jedes Mal, wenn sie im Spiegel guckt, ist sie einfach wunderschön. Sie konnte das einfach gar nicht mehr für sich halten, ne? Und sie fand das einfach irgendwann gar nicht normal. Also ich finde mich wirklich, wenn ich im Spiegel gucke, finde ich mich super schön. Aber ist das richtig, dass man so toll über sich denkt? Soll man so selbstbewusst sein, dass man sich so positiv empfindet? Ich muss mal mit einem Berater darüber sprechen. Sie macht einen Termin, sie geht zum Berater, ein Mann, und sie erzählt ihm ganz ehrlich, also jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, ich finde mich einfach super schön. Ist das in Ordnung, dass ich mich so sehe? Er zog die Brille ein bisschen runter, guckte ein bisschen näher und sagte, oh, wissen Sie, Irren ist menschlich. So kann's gehen. Ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Schönheit hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun und sie ist auch nicht schön gleichmäßig verteilt unter uns Menschen. Bei vielen ist Schönheit eine Leistung, nach dem Motto, man tut, was man kann, ne? Ich habe gelesen, die Durchschnittsfrau Frau verbringt 2 Jahre in ihrem Leben vor dem Spiegel. 2 Jahre. Was sehen wir da? Das wollen wir doch gar nicht sehen, oder? Die Durchschnittsfrau verbringt 16 Minuten täglich vor dem Kleiderschrank. Wir haben ja so viel, ne? Die Qual der Wahl. Ja, und bei manchen Menschen ist Schönheit einfach ein Geschenk der Natur. Keine Leistung ist nötig, es ist ein Geschenk der Natur. Ein Geschenk oder eine Strafe? Es kommt ganz drauf an. Zum Beispiel Narziss. Das haben wir bestimmt schon irgendwann in der Schule gelernt. Narziss ist in der griechischen Mythologie dieser wunderschöne Sohn eines Flussgottes, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Also daher kommt dieses Wort Narzissmus oder auch Selbstliebe. Ihm bekam sein gutes Aussehen überhaupt nicht. Es verleitete ihn, arrogant zu werden. Er hatte viele Verehrer, aber hat die einen nach dem anderen abblitzen lassen. Er war so verliebt in sich selbst, in sein Spiegelbild, dass er so viel Zeit am Weiher verbrachte, dass er da auch letztendlich gestorben ist. Also wer tatsächlich atemberaubend schön ist, der kann seine Umwelt zu 2 gegensätzliche Reaktionen zwingen, die sich auch blitzschnell abwechseln können. Einmal kann es Bewunderung und Bevorzugung hervorrufen oder auf der anderen Seite Neid und Eifersucht. Übermäßige Schönheit ist mit Vorsicht zu genießen. Sie ist nicht nur lieblich, sie kann auch gefährlich sein. Sie hat die Macht, alles zu zerstören, was ihr in den Weg kommt. Atemberaubende Schönheit kann eine Ehe zerstören, eine Freundschaft, Arbeitsbeziehungen, auch die Beziehung zu einem selbst. Überwältigende Schönheit kann auch manchmal aus guten Menschen schlechte Menschen machen. Sie kann zu Untreue führen. Sie kann zu Rücksichtslosigkeit führen, was katastrophale Auswirkungen auf andere Menschen oder auf einem selbst haben kann oder auch auf beides. Und das andere ist, irgendwann merken ja Schönheiten, dass ihre Magie irgendwann nicht mehr wirkt. Ne? Alt werden tut ja jeder letztendlich. Ja, überwältigende Schönheit. Diese Schönheiten merken irgendwann, dass ihre phänomenale Schönheit, dieses phänomenale Äußere nicht immer ganz so phänomenal ist und bleibt. Und wenn Attraktivität einer geschenkten Natur ist, dann eines mit ziemlich geringem Haltbarkeitsdatum. Am Ende fallen ja auch bei den schönsten Menschen die Haare aus. Zum Schluss treten auch bei ihnen die Adern hervor. Irgendwann sind sie auch so krumm und faltig wie alle anderen, mit dem Unterschied, dass sie mehr an ihrem Verfall verzweifeln als andere. Da denke ich an die deutsche Leinwandlegende Marlene Dietrich, die deutsche Diva, die deutsche Schönheit, die sich bis zu ihrem Tod in 1992 12 Jahre lang weigerte, ihre Pariser Wohnung zu verlassen, weigerte, ihr Bett zu verlassen, um möglichst wenig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein, arrangierte sich ganz nah an ihrem Bett Lesematerial, eine Kochplatte, eine Lupe, Stifte, Alkohol, Telefon, alles und entfernte Gegenstände hat sie mit diesem Greifarm zu sich gezogen. Und das alles nur, weil sie einst so schön war. Sie glaubte, sie hatte nichts der Welt zu bieten, außer ihre Schönheit. Und hat vielleicht nicht dran gedacht, dass die auch nicht mehr bei ihr bleibt. Andere Tatsache ist, Schönheit und Attraktivität mit allen Vor- und Nachteilen ist nur bedingt käuflich. Durch Friseure, Nagelstudios, Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Schönheits-OPs, die immer mehr werden, auch bei Männern, Bauchabsaugen, Nasenkorrekturen sind die Top-OPs bei den Männern auch. Also der vernünftige Teil unseres Hirns weiß, dass Nasenkorrekturen oder Markenklamotten keine Garantie für Schönheit sind und Schönheit auch keine Garantie für Glück, so wie kein neues Haus uns die wahre Erfüllung schenkt oder ein neuer Job oder ein neuer Partner oder mehr Geld oder noch mehr Anerkennung. Der unvernünftige Teil in uns, der treibt uns zu Modeboutiquen, Schuhlädchen, zu OPs, Kosmetikabteilungen und verführt uns dazu, an die Wirkkraft unseres Geldes zu glauben. Wir leben mit der Vorstellung, dass es nichts an uns gibt, das nicht verändert oder verbessert oder verschönert werden müsste. Als ich mal nach Hause reiste, nach Kanada, und meine Freundin besuchte, die ist 4 Jahre jünger als ich, und das war, als sie 54 war, gingen wir aus Essen und sie erzählte mir im ganz normalen Tonfall, mitten in allem anderen, was wir da erzählt hatten, dass sie jetzt ihre erste Schönheits-OP machen wird. Und dass es ihre Augen hier Lifting machen, weil das schon hängt. Und ich sagte, hör mal, jetzt schon, ne, mit Anfang 50. Und sie sagte, ja, Doris, in Westkanada, da kann man nicht aussehen wie 80, wenn man 80 ist. Und ich sagte, sagt wer? Und dann ruft mich meine Mama an, die auch dort wohnt, als sie ungefähr 85 war, und erklärte mir, dass ihr das zusteht von der Krankenkasse, dass sie hier die Augen liften lässt. Dann kann sie besser fahren, hat einen besseren Überblick. Ich sage, ja Mama, mach es. Dann rief sie mich wieder an und sagte, aber der Arzt hat mir noch was vorgeschlagen. Sie hat mir das alles per Telefon erklärt, dass man dann hier oben da ein bisschen schneidet, so rund. Ich sage, Mama, das ist ein komplettes Facelifting. Also das brauchst du jetzt wirklich nicht mehr. Und das hat sie dann auch sein gelassen. Für uns ist das vielleicht noch hier in Deutschland nicht ganz so häufig, aber da ist es ganz normal. Da gibt es kaum Leute, die nicht irgendetwas verbessert haben. It's a way of life. Und da will man ja auch da nicht 80 aussehen, wenn man 80 ist, wenn alle 80-Jährigen da noch 65 aussehen. Ne? Also... Ja, wir leben mit der Vorstellung, dass es nichts gibt, was wir nicht verbessern können. Und dabei übersehen wir oft unser eigentliches Motiv, was da wirklich dahinter steckt, ist die Sehnsucht, durch besseres Aussehen befreit zu werden von irgendetwas. Vielleicht Ängste, bei dem anderen Einsamkeit oder mangelnde Anerkennung oder eine schlechte Ehe oder einen miesen Job. Oder dem Tod und viele andere Probleme. Genau diese Sehnsucht in uns ist der Grund, warum wir jede Diät in Kauf nehmen, jeden Schuhkauf, jeden Besuch im Fitnessstudio mit einem Heils. Wir verbinden diese Dinge mit einem Heilsversprechen. Ja, wir sind bereit, uns zu foltern lassen auf Crosstrainern aus diesem Grund. Also die mich kennen, die wissen, wenn alle glauben, sie müssten zum Fitnesscenter und Fitness machen und rennen und dies und jenes, und ich meine, ich müsste das jetzt auch mal langsam machen, dann lege ich mich ja auf meinem Wohnzimmerteppich hin und warte, bis das Gefühl vorübergeht. Vielleicht gibt es noch solche Leute. Ich habe hier nichts gegen diese Dinge, Friseur und Fitness und wirklich, ich habe es ja auch alles probiert, aber ich bin so unregelmäßig daheim, ist eine kleine Ausrede auch. Die Sache ist, wir glauben, dass eine gewisse Schönheit unserem Dasein eine ganz neue Wendung geben kann. Und für diese Verblendung gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wir betrachten unseren Körper als etwas, das wir haben, nicht als etwas, das wir sind. Tatsache ist, umso mehr wir uns bemühen, schöner, jünger, modischer zu wirken, desto mehr verlieren wir eigentlich an Anziehungskraft. Das ist das Schönheitsparadox. Die kalkulierte Schönheit hat immer etwas Starres, immer etwas Verbissenes an sich. Nehmen wir einfach mal die wunderschöne deutsche Heidi Klum. Die sehen wir ja regelmäßig. Inzwischen fehlt ihr meiner Meinung nach das rechte Maß an Selbstvergessenheit. Sie ist zu kontrolliert, um graziös zu sein. Sie weiß zu sehr über ihr gutes Äußere Bescheid. Ihre Schönheit ist inzwischen mehr Rüstung als Zauber. Kennen Sie die drei größten Feinde einer Frau? Die Waage? Die Umkleidekabine? Die ist grausam. Da gibt es Gedichte drüber von Frauen geschrieben. Herzlich. Und der Spiegel. Die drei größten Feinde einer Frau. Spiegel können ja sehr wohl Proportionen erfassen. Aber sie sind wirklich schlechte Berater, wenn es darum geht, schön von unschön zu unterscheiden. Spiegel zeigen unseren Körper fast immer so, wie wir ihn nicht sehen wollen. Und fast nie so, wie andere ihn sehen. Ein Spiegel präsentiert nur das, was wir haben, nicht das, was wir sind. Ein Spiegel reduziert uns auf Haut, Knochen, Fleisch und Haare. Kurz, Spiegel sind eigentlich blind. Wir schauen sie erwartungsvoll an und sie glötzen völlig unbeeindruckt zurück. Was aber wirklich schön an einer lebendigen Frau ist, das kann man nicht auf einem Gemälde sehen. Nicht auf eine Fotografie, nicht auf WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat und so weiter. Schönheit ist dort zu finden, wo Äußeres und Inneres überlagern, wo sich außen das zeigt, was innen ist. Und es gibt drei Kennzeichen äußerer Schönheit, die wir nicht kaufen können und die wenigsten von uns von Natur aus geschenkt bekommen haben. Diese Kennzeichen, die entwickeln sich in unserem Inneren. Das erste ist Anmut. Wirklich schön kann ja nur die Frau sein, die nicht ständig darüber nachdenkt, wie schön sie ist oder wie sie nach außen wirkt oder wie ihre Wirkung auf andere ist, die sich nicht immer vergleicht. Ich denke, Selbstvergessenheit ist ein sehr guter Weg zur Anmut. Sich selbst nicht immer so ernst nehmen, auch mal über sich selbst lachen können. Das sind doch Frauen, mit denen wir gerne zusammen sind. Das zweite ist Stil. Das zweite Kennzeichen äußerer Schönheit ist Stil. Mode, sagt man, ist ein Handwerk. Stil, sagt man, ist eine Kunst. Stil ist das, was jeden beliebigen Rock, Jacke, Schal oder Mütze zu einem einzigartigen ästhetischen Erlebnis machen kann. Da denke ich an David Beckham, der Fußballspieler aus England, als er vor Jahren als allererster Mann diesen hängenden Woll, also gestrickte Mütze, so eine Schiebermütze, die nach hinten runterhängt, heißt ja Beanie. Das wurde zu so ein Vorbild für so viele. Seither tragen ja Männer bis heute diese hängenden Strickmützen, den Beanie, ne? Also man sagt ja, das Stil eines anderen kann man nicht kopieren, aber man kann sich inspirieren lassen. Wichtig ist, wie man das trägt, was man trägt. Und interessanterweise hat die langjährige Chefredakteurin der französischen Vogue, die Karine Reutfeldt, gesagt, was eine Frau gelesen hat, macht sie attraktiver und eleganter als das, was sie trägt. Und Nietzsche sagte, den Stil verbessern heißt die Gedanken verbessern. Tiefsinnige Gedanken. Und das dritte Kennzeichen für äußere Schönheit ist Haltung. Haltung, ganz wichtig, denn die schönste Frau kann für uns unattraktiv scheinen oder auf uns unattraktiv wirken, wenn sie ständig unzufrieden ist oder immer wieder undankbar oder ungeduldig. Die schönste Frau kann unattraktiv sein, wenn sie keine Orientierung hat im Leben, wenn sie freudlos ist. Wenn sie nicht weiß, warum sie lebt, wohin ihre Lebensreise geht. Die schönste Frau kann unschön auf uns wirken, wenn sie ruhmsüchtig ist, wenn sie gierig nach Luxus ist, wenn sie ein Anspruchsdenken hat, wenn sie meint, alles steht ihr alle Zeit zu. Die schönste Frau kann auf uns unattraktiv wirken, wenn sie sich ständig über alle und alles ärgert, neidisch ist, sich selbst bemitleidet, überkritisch ist und so weiter. Also die schönste Frau kann unattraktiv sein, wenn sie in schwierigen Zeiten keine Haltung hat. Wenn sie den Herausforderungen im Leben, die ihr zugeteilt worden sind, mutlos begegnet. Wenn sie kein Gespür dafür hat, was ihre Persönlichkeit ausmacht oder was wirklich wichtig ist im Leben. Haltung ist wichtig. Es ist die Voraussetzung für Anmut und Stil. Ihre Basis ist die Ethik. Die Basis von Haltung ist die Ethik. Das altgriechische Wort für Ethik ist Ethos und es hat zwei Grundbedeutungen, Gewohnheit und Charakter. Und Sie kennen bestimmt diese Anekdote, die auch oft auf Kaffeetassen gedruckt ist. Sehe einen Gedanken und du erntest ein Wort. Sehe ein Wort und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Also beides, Gewohnheit und Charakter zusammengenommen, meint, wer sich daran gewöhnt, die Frau, die sich daran gewöhnt, aus Einsicht und Überlegung, das zu tun, was in moralischer Hinsicht erforderlich ist, jetzt dran ist, nötig, nämlich besonnen sein, vernünftig sein, mutig, gerecht zu handeln, also anständig sein. Sie sorgt dafür, dass sich diese Gewohnheit zu einer Grundhaltung verfestigt. Das Schöne braucht das Gute. Schön sein ist alles in sich nicht falsch, aber es erfüllt uns nicht, tut nichts wirklich für andere oft. Das Schöne braucht das Gute, um nicht von Arroganz entstellt zu werden. Das Schöne braucht das Gute, um nicht von Dummheit oder Feigheit entstellt zu werden oder von Verzweiflung und so weiter. Unser Leben, das Leben selbst ist ja kein Wellnessurlaub. Das Leben selbst macht uns nicht schön. Viele berufliche und private Umstände sind alles andere als vorteilhaft für unser Aussehen. Es ist die Mama, die nachts immer aufstehen muss für ihre Kinder, die Berufstätige oder die jetzt ihre Eltern mal pflegt oder die ganz viel um die Ohren hat, ganz viel Verantwortung trägt. Das Leben selbst ist kein Wellnessurlaub. Ohne eine entsprechende innere Haltung, Charakterstärke, wissen, wer wir sind, warum wir leben, wie wir leben wollen, welche Ziele wir haben. Ohne eine entsprechende innere Haltung würden wir vielleicht ständig über alles weinen, uns aufregen oder ängstlich sein, nicht mutig, verkrampft oder in uns zusammenfallen oder uns langweilen oder uns verstecken wie Marlene Dietrich, damit keiner uns mehr sieht und wahrnimmt. Der Stoiker Epiktet hatte in zwischen 50 und 125 Jahre nach Christi geschrieben, wenn du dich also zu einem solchen beherrschten Menschen entwickelst, der aus Gewohnheit das Gute tut, wirst du sicherlich schön werden. Solange du dies jedoch vernachlässigst, bleibst du notwendigerweise hässlich, auch wenn du mit noch so vielen Künsten versuchst, schön zu erscheinen. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben alle eine Chance, gut zu werden, schön zu werden durch das Gute. Menschen, deren äußere Schönheit sich nach und nach in innere Haltung verwandelt, diese Menschen bleiben ein Leben lang attraktiv. Ihre Haltung triumphiert über das Unschöne in ihrem Leben. Sie können kleine Frustrationen weglächeln, weil sie ein Gespür für die wirklich wichtigen Dinge entwickelt haben. Eine Frau, die ich hier kenne, die hat mir mal eine kleine Geschichte in einem Büchlein gezeigt. Die Lehrerin hatte ihre Schüler gebeten, ihre Lieblingsperson mal darzustellen, der schönste Mensch in ihrem Leben. Und der kleine Junge schrieb auch seinen Aufsatz und er beschrieb seine Lieblingsperson so wundervoll, auf so eine tolle Weise. Die Lehrerin hat gedacht, wow, was ist das denn für eine Frau? Er sollte mal ein Bild bringen. Es war eine Nachbarin, eine ganz, ganz alte Dame, voller Falten. Aber sie hatte so viel Gutes, dass dieser kleine Junge schätzte, das war die schönste Frau, die er kannte. Wirklich und wirklich wichtig ist ja nur für uns, was jenseits der Sorge um das eigene Aussehen liegt. Und das ist, dass wir uns zu einer guten, glücklichen Frau machen lassen. Von unserem Schöpfer. Nur er kann das mit uns. Er kennt das Rohmaterial. Das, was wirklich wichtig ist, jenseits der Sorge um unser eigenes Aussehen, ist, dass wir eine Frau sind, die diese Welt am Ende weiser verlässt, als sie sie betreten hat. Also kurzum, ein guter Mensch ist irgendwie immer schön, aber ein schöner, attraktiver Mensch ist nicht immer gut. Für Schiller war die schöne Seele ein Mensch mit Charakter, einer, der nicht erst lange herumüberlegt, ob er sich moralisch verhalten soll oder nicht, sondern für den es eine Selbstverständlichkeit ist, das Gute zu tun. Aus seiner Schrift über Anmut und Würde schrieb Schiller, in einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonieren und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. Das Schöne braucht das Gute. Und wir haben Vorbilder in der Geschichte. Wir haben gute Vorbilder, die superschöne Frauen sind, aber die sich ganz stark gemacht haben für das Gute. Und eine ist auch in der Bibel. Und über sie möchte ich noch kurz erzählen. Sie heißt Esther und sie ist bekannt und wird beschrieben als überwältigend schön, umwerfend schön, verblüffend schön. Und sie war auch eine gute Frau. Sie ist für beides bekannt. Bekannt für Tapferkeit, sie leistete bahnbrechende Pionierarbeit, sie hatte eine innere seelische Kraft, sie war selbstständig, selbstbewusst, unabhängig. Und sie hatte Halt. Sie stand zu ihren Werten. Sie stand zu ihren Überzeugungen. Sie stand zu ihrem Glauben. Sie tat, was sie für richtig erkannt hatte, ungeachtet der Kosten. Hut ab. Sie stellte sich mutig ihren Herausforderungen. Sie löste Probleme. Und die Freiheit in Gott und das Wohl anderer Menschen waren ihr wichtiger als der eigene Komfort, die eigene Sicherheit. Sie lebte das Leben, wozu sie geboren war. Und dazu gehörte in ihrem Fall eine atemberaubende Schönheit. Und wir schauen uns mal kurz diese Frau an, über die man in der Bibel lesen kann, aber auch in Geschichtsbüchern. Nicht, weil wir sie auf ein Podest stellen wollen und bewundern wollen und verzweifeln, dass wir nicht so schön sind, sondern um ihr nachzueifern, nachzuahmen. Denn Gott, der Gott der Bibel, der uns geschaffen hat, war nicht nur interessiert an Frauen damals, er ist immer noch daran interessiert, uns zu gebrauchen, jeden von uns zu gebrauchen für das Gute. Und daher muss das uns bewusst sein oder werden und bleiben, wie wichtig unsere Rolle auf dieser Erde ist, mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Einer hat mal geschrieben, ich bin nur eine, aber immerhin eine. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Und weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, das zu tun, was ich tun kann. Und Esther war eine. Sie fand ihren Platz und sie hat sich ihrem Platz gestellt. Sie hat gewagt und gewonnen. Und von ihr können wir lernen, was eine gesunde Unabhängigkeit ausmacht. Und ein paar Fakten zu ihrer Geschichte. Sie ist ein ganz junges jüdisches Mädchen, die vielleicht niemals gedacht hätte, dass sie so eine wichtige Rolle in Gottes Absichten eines Tages auf dieser Erde haben würde. Ihr Name ursprünglich war Hadassah und sie wird, wie gesagt, als außerordentlich schön beschrieben. Und wir werden lernen, warum ihr das geschenkt worden ist von Gott. Ja, und weil ganz früh beide Eltern gestorben sind, hat ihr Cousin Mordecai sie als eigene Tochter großgezogen. Er hat ihr über Gott erzählt, er hat ihr Werte lieb gemacht. Und obwohl sie im Persischen Reich, wo die wenigsten Leute dort gottesfürchtig waren, lebte, hat sie ihren Glauben ausgelebt, ihre Werte. Und überraschenderweise passieren so verschiedene Dinge in ihrem Leben, eine Kette von sehr bemerkenswerten Events, die zu lange sind jetzt, um die darzustellen. Ja, und folglich befindet sich diese Esther unter den Finalisten eines Schönheitswettbewerbs. Und dieser wurde vom persischen König Ahasverus oder manchmal genannt Xerxes gesponsert. Und er selbst hatte versprochen, wer gewinnt, wird seine Frau Königin. Und Esther hat gewonnen. Und was Mordecai, dieser Pflegevater, und Esther zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen konnten, hat sich erst später entpuppt. Aber nicht alles lief so gut zu ihrer Zeit, auch nicht rund um Persien, ganz im Gegenteil. Durch die blinde Loyalität des Königs zu seinem bösen Offizier Haman, den er zum Ministerpräsident befördert hatte, wurde ein äußerst böser Anschlag auf alle Juden in Persien in die Wege geleitet. Also alle Juden, Männer, Frauen und Kinder, sollten an einem Tag beseitigt werden. Und Haman, der das angeleiert hatte, durfte laut diesen König mit ihnen machen und mit ihrem Besitz, was er wollte. Also dieser Plan war geboren im antisemitischen Denken von Haman und er wurde vom König einfach, ohne nachzudenken, unterschrieben. Und natürlich waren alle Bewohner der Stadt, der Region in Aufregung. Es herrschte eine große Traurigkeit. Die Geschichte erzählt, dass die Leute weinten, sie klagten, sie saßen da im Sack, in der Asche und so weiter. Sie wussten ja nicht, wie es am nächsten Tag weitergehen sollte. Und nachdem alles in die Wege geleitet wurde, haben sich, so erzählt die Bibel auch, sich König Xerxes und Haman ganz entspannt zum Trinkgelage niedergelassen. Ganz locker. Was tun, wenn ein Genozid droht? Was tun, wenn ein Völkermord ansteht? Wer könnte diesen persischen Erlass rückgängig machen? Wer könnte helfen? Ein Perser? Ein Jude? Ein Mann? Eine Frau? Ein junges Mädchen? Dieser Erlass war so wie ein Gesetz der Meder und Perser. Das ist ja heute ein Sprichwort geworden, der niemals rückgängig zu machen ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, was für Menschen unmöglich ist, das gilt für unser Leben, was für Menschen unmöglich ist, ist nicht unmöglich für Gott. Das behauptet Gott, der Gott der Bibel, von sich selbst. Das heißt, was wir nicht können, was uns nicht einfällt, das fällt Gott ein, das kann Gott. Was wir nicht zustande bringen können oder ändern können, das kann Gott zustande bringen, das kann er ändern. Was wir nicht lösen können oder rückgängig machen können, das kann Gott lösen, das kann er rückgängig machen. Also diese Juden, die nicht wussten, wie es für sie weitergehen wird, die waren vielleicht durch Angst gelähmt. Aber Gott nicht. Egal wie mächtig menschliche Autoritäten sein mögen, Gott hat das letzte Wort in unserem Leben, nicht Menschen. Er bleibt in Kontrolle. Und Esther, wie auch der König, die hatten ja gar keine Ahnung, was außerhalb den Wänden des Palastes am Ablaufen war. Die große Verzweiflung, die Aufregung, die Traurigkeit, die dieser Erlass ausgelöst hatte. Esther wusste ja gar nichts von dem Erlass. Und deswegen musste Mordecai, der außerhalb diesen Wänden gearbeitet hatte, Esther irgendwie vermitteln, dass ein Holocaust bevorsteht. Er hasste ja, was dieser Haman am Planen war. Und das Einzige, was ihm einfiel, das er tun konnte, war Königin Esther anzusprechen, sie dringend aufzufordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Also lange Geschichte kurz gemacht, sie haben miteinander Kontakt aufnehmen können und Esther wurde informiert. Jetzt wusste Esther Bescheid über die geplante Ausrottung ihres eigenen Volkes. Der Rest lag jetzt an ihr. Und ihre erste Reaktion war gar nicht das, was ihr Pflegevater von ihr erwartet hatte. Da heißt es in der Bibel, Esther ließ Mordekai sagen, alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches kennen das unverbrüchliche Gesetz. Wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Also auf gut Deutsch, Mordekai, ich kann dir nicht weiterhelfen. Also das ist eine Nummer zu groß für mich. Also ich bin die falsche Adresse. Da muss das schon jemand anderes suchen. Also es passiert ja uns auch, ne? Wenn jemand kommt und sagt, könntest du diese Aufgabe übernehmen? Könntest du dir vorstellen, das mit uns anzupacken? Oder wie wäre es mal mit dir, dass wir sagen, nee, ich doch nicht. Dass wir keinen Mut haben, kein Selbstvertrauen. Wir können das Ganze nicht überblicken. Oder vielleicht haben wir Angst, es wird uns zu viel kosten an Zeit, Kraft, Geld und Nerven. Oder vielleicht haben wir einfach keine Lust, uns für das Gute einzusetzen, weil es doch gerade so schön ist daheim und bequem und wir gerade mal den Alltag so im Griff haben. Ihre Reaktion können wir doch gut verstehen. Das war nicht einfach, kannst du jetzt mal für mich zur Bäckerei gehen und 6 Brötchen holen? Wir können das doch nachvollziehen. Die Gesetze des Palastes waren bekannt und wurden strengstens durchgeführt. Nicht einmal die Königin konnte ins Zimmer des Königs ohne eine Einladung reinplatzen. Wer das getan hatte, musste ja mit dem Tod rechnen. Und in diesem Fall hatte ja ihr Pflegevater sie angefleht, die Protokolle zu ignorieren und das Gespräch zu riskieren. Immerhin war das Leben von 10.000 Menschen von Esther jetzt abhängig. Manchmal sind es ja nur 1 oder 2 Menschen, die vielleicht von uns abhängig sind. Und er hält eine Rede. Es ist einer der feinsten Reden im Alten Testament in der Bibel. Er appelliert an ihr Gewissen. Er bittet sie, die Sache ganz allein in die Hand zu nehmen. Er fleht sie an, diesen schweren Schritt zu gehen. Er traut sich. Es ist immer leicht, einem anderen zu sagen, mach du doch, ich habe da auch Angst. Ich kriege da nicht, mach du das. Ne? Aber sie war wirklich die Einzige, die das tun kann. Mein Mann sagt es, man hört so oft, wenn jemand sagt, oh, das kann ich nicht, du, aber ich weiß, wer das besser kann als ich. Und mein Mann sagt immer, darum geht's nicht, es gibt tausende Leute, die es besser machen können als du, aber keiner wie du. Und sie war die, die es tun konnte. Er konnte nicht. Er war nicht so nah am König. Seine Rede ist super. Er sagt, denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist, so schön zur Welt gekommen bist, den Wettbewerb gewonnen hast, jetzt die Frau des Königs geworden bist. Ist doch nicht von ungefähr. Da ließ Esther Mordekai die Antwort bringen. Okay, geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fest für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Mordekai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Der Schlüsselgedanke in Mordekais Botschaft an Esther ist die Botschaft an uns, die wir diese Geschichte hören. Es ist die dringende Frage: Ist es dir klar? Ist es dir bewusst, warum du, ausgerechnet du, in diesem Wohlstandsland lebst? Ist es dir klar, warum du in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Nachbarschaft lebst, im 21. Jahrhundert? Ist es dir klar, warum du ganz bestimmte Aufgaben hast? Talente, Stärken, auch Schwächen, die dich begrenzen? Ist es dir klar, warum du gewisse Freiräume hast oder machen könntest? Warum du Kraft hast, Geld, Einfluss, Erfahrungen, eine Ausbildung, Schönheit oder sonst was? Es ist keine Frage, dass es dieser Gedanke war, der Esther zum Tatendrang ermutigt hatte. So viele Optionen hatte sie ja eh nicht. Einfach mal die Logik von Mordecai nochmal: Wenn sie nichts tut, dann würde sie wahrscheinlich das Ganze auch nicht überleben, denn sie war auch Jüdin. Und die Juden würden letztendlich überleben. Gott ist nicht abhängig von uns Menschen. Wenn wir nicht mitmachen, was er vorhat, macht das anders. Aber wie schön, wenn wir uns gebrauchen lassen und uns einsetzen lassen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und wer weiß, vielleicht hatte Esther nur deswegen durch ihre Schönheit den Titel Königin erhalten. Wenn, dann würde ja alles Sinn machen. Also Esther, die ist jetzt hier immer noch eine junge, schöne Frau. Und sie beweist an diesem Punkt einen erstaunlichen guten Charakter. Sie offenbart einen bahnbrechenden Pioniergeist der Unabhängigkeit. Trotz aller Gefahren entscheidet sie sich gegen das Gesetz. Sie geht tatsächlich ungebeten zum König und bittet ihn um das Überleben ihres Volkes. Ihre Worte sind erstaunlich. Komme ich um, so komme ich um. Mit diesen wenigen Worten zeigt sie wahre Tiefe. Das, was selten zu sehen ist bei den Superschönen oder bei Menschen mit Macht und Einfluss. Sie ist bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, aus Prinzip. Sie tut das Gute, damit andere am Leben bleiben, damit es anderen Menschen besser geht. Wir tun uns doch schon schwer oder erzählen überall, wenn wir Zeit investieren für irgendetwas. Wir tun uns doch so schwer, ein bisschen Geld hierfür zu geben, ein bisschen Kraft da rein zu investieren, für das Gute, das anderen zugutekommt. Einer hat mal gefragt in einem Vortrag: Wie sieht unser Terminkalender aus? Da steht ja dann Arzttermin, Zahnarzt, Friseur, dies und jenes, vielleicht Fitnesscenter auch. Steht da auch irgendetwas in Richtung, was wir Gutes tun, das für das Wohl des anderen was bringt? Wo wir wirklich uns investieren mit Zeit, Kraft, Geld, Nerven? Nichts gegen Schönheits-OPs, Friseure, all das machen wir ja alle. Das in sich ist nicht falsch, aber das macht uns nicht glücklich. Da drin steckt nicht das wahre Leben, sagt Gott. Diese Frau hat sich richtig entschieden. Sie verwandelt sich von einer Schönheit zu einer Heiligen, von einer der schönsten Frauen hin zu einer leidenschaftlicheren Vermittlerin. Von der schönsten Frau eines Harems hin zur risikofreudigen Vermittlerin für andere Menschen. Die ganze Szene verwandelt sich von der Angst vor Menschen, Angst vor diesem König, zur Aufgabe, zur Hingabe. Vom Zögern zur Entschlossenheit, von Sorgen um ihre Sicherheit hin zur Sorge um das Wohl ihres Volkes, Menschen, die ihr anvertraut worden sind. Wunderbare Veränderung. Und diese gibt es in der Tat, weil Esther, eine von vielen, sich entscheidet, unabhängig und mutig zu handeln. Und das Ergebnis, man muss eigentlich die ganze Geschichte lesen, um das ganze Bild zu kriegen, aber unterm Strich geht es um Folgendes. Gott hat ihre Entscheidung honoriert, anerkannt und sie belohnt. Sie ging zum König, sie hat ihm die Sache vorgetragen, sie war aber auch schlau. Sie hat erstmal zweimal für ihn gekocht, Sie wusste, wie man Männer weich kriegt. Liebe geht durch den Magen. Sie hat ihm nicht gleich alles gesagt, sie hat einfach nur für ihn gekocht. Sie haben zusammen gegessen und dann hat sie es ihm erzählt. Und der Erlass wurde rückgängig gemacht. Einfach so, hätte niemand gedacht. Und der böse Haman, der wurde anstelle von Mordekai erhängt. Und von Esther redet man bis heute. Und über Schönheit würden wir nicht nur bis heute reden, aber für das Gute, was sie getan hat. Diese Geschichte soll uns zeigen, welchen Einfluss eine einzige Frau auf diese Erde haben kann, in einer hoffnungslosen Situation, ja auf eine Situation, die gerade unmöglich scheint. Wir unterschätzen oft die Bedeutung von einer einzigen Person und besonders, wenn es um uns selbst geht. Aber wir sind wichtig. Für Gott, der uns geschaffen hat, sind wir ganz wichtig und wir sind wichtig für ganz viele Menschen. Und Gott hat einen Plan für jeden von uns, egal wie jung sind, egal wie alt. Auch in der Bibel können wir lesen, wie Gott noch Menschen mit 80, mit 85 zu neuen Aufgaben berufen hat. Es gibt so viel heute zu tun und Gott braucht uns. Es gibt Dinge, Probleme, die unsere Stimme brauchen, unsere Beteiligung, unser Mitwirken, egal was es uns kostet, dass wir unsere Stimme erheben gegen Abtreibungen, dass wir uns einbringen für die Unterbringung von Obdachlosen, das Versorgen von Hungrigen und Bedürftigen. Einer hat jetzt in einem Buch geschrieben, auch wir heute im 21. Jahrhundert ignorieren Lazarus, diesen armen Mann, das Bild in der Bibel, der ignoriert worden ist, die Krümel nur kriegte. Wir schalten ab, kümmern uns um uns und ignorieren diese Menschen, die uns brauchen. Menschen mit Suchtproblemen, missbrauchte Menschen, vernachlässigte Menschen, Menschen mit Behinderung. Dass wir uns vielleicht bei Schulen in Sachen Bildung engagieren. Menschen unterstützen, die sich für das Gute stark machen und unsere Hilfe brauchen. Das ist alles nicht einfach. Es bedarf auch eine Willensentscheidung unsererseits. Es ist eine große Herausforderung, genauso groß vielleicht wie Esthers Herausforderung war. Und manchmal müssen wir bereit sein, ganz alleine aufzustehen. Ganz alleine unsere Stimme zu erheben, alleine zu reden, unsere Überzeugungen zu vertreten, vielleicht ganz alleine. Wenn wir das nicht tun, wird irgendeiner, der uns anvertraut ist, zu kurz kommen. Uns entgeht ganz viel Segen und den anderen. Erst wenn wir uns losreißen von unseren vermeintlichen Sicherheiten und uns auf den unbequemen Weg der Realität machen, werden wir einen Unterschied in unserem Bereich des Einflusses machen. Wir müssen bereit sein, auch auf die Anerkennung von Menschen zu verzichten, um das wirklich schöne, wahre, erfüllende Leben selber zu ergreifen. Und wenn ich an Esther denke, die gesagt hat, koste es, was es wolle, das ist ja was Gott, das ist Gottes Einstellung. Er liebte uns ja so sehr, er gab alles, um sich für unser Wohl, unsere Rettung einzusetzen. Er ist ja selber Mensch geworden in Jesus und dieser Jesus hat sich auf dem Weg zum Kreuz gemacht und die Kreuzigungen waren furchtbar. Er hat auch gesagt, um deinen Willen, damit du errettet werden kannst, das ewige Leben haben kann, mir ist egal, koste es, was es wolle, ich tue es für dich. Und dadurch haben wir dieses Geschenk, was wir annehmen können, ewiges Leben. Und so ist es, dass wir uns umdrehen und aus dieser Dankbarkeit auch wahrnehmen, was Gott uns gegeben hat, dass wir in dieser Welt einsetzen wollen, damit es anderen Menschen besser geht. Jeder von uns ist berufen, etwas zu tun, wofür kein anderer berufen ist. Ihre Stimme zählt, ihr Eingreifen zählt, ihr Engagement zählt. Und auch wenn es nicht Menschen überall sehen und wahrnehmen, Gott sieht es und er wird es belohnen. Ich wünsche Ihnen Mut, zu Ihren Überzeugungen zu stehen, zu Ihren Werten und dass sie über ihren Tellerrand schauen können und nicht denken, Hauptsache mir geht's gut, sondern dass sie sich einsetzen um das Wohl anderer Menschen. Es wird sie so glücklich machen und sie werden dafür auch in die Geschichte eingehen. Menschen werden davon erzählen. Hören Sie bei den nächsten Beerdigungen. Man sagt nicht, die war so schön. Habe ich noch nie gehört. Aber da wird gesagt, was der getan hatte, wo Menschen von profitiert haben. Überlegen Sie, wofür wollen Sie bekannt sein? Und was wollen Sie in Ihrem Leben erreicht haben? Wem wollen Sie gedient haben? Es ist ganz wichtig, dass Sie jetzt wissen, was für eine Frau Sie sein wollen. Das müssen Sie festmachen. Und wenn Sie das festgemacht haben, dann ist alles andere eine Frage der Logik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, ich stehe dann nachher da hinten.